Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger und wir, das sind Thomas Krug und mein Name ist Markus Knapp. Hallo Thomas, sei gegrüßt oder besser Bonjour.
Markus, du wählst gleich die richtige Sprache für die heutige Reise, weil, und auch erstmal noch ein Grüß Gott für dich, wir reisen heute nach, und du kennst es bestimmt nicht, Egmond.
Ja, du hast mich ja schon drauf vorbereitet und deswegen die Begrüßung. Und wir werden heute ein paar schöne französische Wörter haben, die uns beiden liegen. Ja, und ich entschuldige mich schon mal im Voraus, wenn wir sie nicht ganz richtig aussprechen. Und aber Egmond, das war schon mal die erste Hürde, hat, glaube ich, perfekt geklappt. Ist übrigens aus dem Lateinischen, ja. Aqua morta. Und bedeutet totes Wasser, das heißt, da war wahrscheinlich früher mal Sümpfe und deswegen hat man das so übernommen. Und ich kenne tatsächlich diese Stadt, ich freue mich auf die Folge. Ich war schon zweimal da, als ich in der Camargue war und du hast da einen, glaube ich, richtig besonderen Ort ausgesucht, Thomas.
Ja, das ist eigentlich wieder mal ein Klassiker, dass ich über einen Ort spreche, den du schon mehrfach besucht hast. Aber tatsächlich ist das für mich ein ganz besonderer Ort, den ich sicherlich nach dieser Folge bei nächster Gelegenheit besuchen werde. Ein Ort, an dem man einfach, glaube ich, normalerweise vorbeifährt. Mir selber ist das letztes Jahr so gegangen. Ich war auf dem Weg von Saint-Tropez nach Barcelona. Ich hätte eigentlich wirklich, glaube ich, bloß eine Viertelstunde abbiegen müssen, wäre ich dort gelandet. Aber mir war es zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Und ich glaube, vielen anderen wird es vielleicht auch so gehen.
Ja, wobei es ist, glaube ich, schon ein Tourismusmagnet. Und wenn du dann da bist, Thomas, wirst du sehen, die Stadt wimmelt von Touristen, also so ganz unbekannt ist dieses Städtchen nicht, weil es einfach einen besonderen Charme hat. Es ist so wie Rothenburg ob der Tauber, ja, oder Carcassonne fällt mir noch ein in Südwestfrankreich. Also so Städtchen, die wirklich unberührt seit Jahrhunderten dort ihr Dasein fristen und unberührt halt leider in heutiger Zeit nicht mehr, weil, ja, es sehr voll ist, gerade in den Sommermonaten mit Touristen.
Und ich glaube, wir werden heute nicht den touristischen Teil dieser Stadt uns anschauen, sondern wir werden diese Stadt mit History auffüllen. Und ich glaube, dem einen oder anderen wird vieles davon nicht bewusst gewesen sein, obwohl er schon vor Ort war. Die Stadt wurde ja erst im 13. Jahrhundert und übrigens die ganze Gegend dort unten von dem französischen König Ludwig dem 9., den man auch den Heiligen nennt, ich glaube davon gibt es auch eine Statue in dieser Stadt, wurde diese Gegend vom Heiligen Römischen Reich erworben. Also früher hat man so Sachen einfach kaufen können und dadurch, man glaubt es nicht, hatte Frankreich das erste Mal eigentlich einen Zugang zum Mittelmeer und natürlich hat man dort dann auch sofort eine Festungsstadt gebaut, die wir jetzt heute in der Form noch sehen können. Und natürlich den Mittelmeerhafen, den ersten Mittelmeerhafen, den Frankreich zu dieser Zeit besessen hat. Und es ist auch nicht zu vergessen, dass von der Stadt aus der 6. und 7. Kreuzzug losging. Und an der Stelle habe ich mir dann immer wieder die Frage gestellt, wie geht so ein Kreuzzug los? Ist dann der jeweilige König oder Protagonist an der Spitze einer ellenlosen langen Schlange gestanden und hat noch eine Abschlussrede gehalten, dann sind alle losgeritten. Ich weiß gar nicht, wie kann man sich einen Kreuzzug vorstellen? Hast du eine Vorstellung?
Ja, da wurde wahrscheinlich wie so eine Art Sammelpunkt eingerichtet und man musste ja dann Söldner finden. Es haben ja damals Soldaten nicht nur aus Überzeugung getan, sondern eher auf ganz schnöden, pekunären Gründen aufgebaut. Das heißt, die haben ihr Geld bekommen und da musste man natürlich einen Sammelpunkt finden. Und wenn sie dann eingeschifft wurden, und es war ja in der Regel so, dass sie nicht über Land, das hätte ja viel zu viel Verpflegung bedarft und auch länger gedauert. Und von daher kann ich mir das schon vorstellen, war mir aber jetzt auch nicht bewusst, dass das tatsächlich genutzt wurde. Und nebenbei, Thomas, ist es ja so, dass diese Stadt heute mitnichten am Meer liegt. Wie du vorhin schon gesagt hast, du warst ja auf dem Weg zwar in Küstennähe, liegt ja mit Sicherheit 10 Kilometer weg. Und daran sieht man, was durch Landgewinnung dann passiert ist, wie es ja in vielen Küstenstädtchen, auch bei den Römern, der römische Hafen Ostia war ja auch mal am Meer, ist heute in einer Sandgegend versandet. Und die Camargue, die sich da anschließt, und da komme ich dann nochmal auf dieses Egmort, auf dieses tote Wasser zurück, das wurde halt, wie soll man sagen, zur Salzgewinnung heute und damals benutzt. Wie hat man dann praktisch dem Meer das Land entnommen, und deswegen nicht verwundert sein, wenn man in Egmort ist und sucht vergeblich das Mittelmeer, es ist da nicht mehr.
Ist nichts zu sehen, gell? Auch die Stadt, wie sie ja vollständig mit ihrer Mauer erhalten ist, steht einfach im Grün.
Richtig.
Nichts mehr von Meer zu sehen. Und ich möchte vielleicht auf einen Aspekt eingehen. Der Erhaltungsgrad ist natürlich sensationell, und es gibt einen Wehrturm. Und Markus, du darfst den Namen bitte konkret aussprechen.
Das ist der Tour de Constance. Also entweder der Konstanzenturm. Also ich weiß nicht, ob der nach einer Frau benannt wurde. Das wirst du mir gleich sagen. Oder ob Constance im Sinne von Beständigkeit gemeint ist.
Da ich es nicht weiß, würde ich jetzt mal sagen, es ist bestimmt die Beständigkeit. Hast du den Turm damals bewusst wahrgenommen?
Ja, der ist nicht zu übersehen.
Okay, also ein klassischer Gefängnisturm, und vielleicht nur zwei Anekdoten dazu. Es gab in diesem Turm, in dem man nicht flüchten konnte, so wie auf Alcatraz, gab es doch tatsächlich 1705 einen, der das Unmögliche geschafft hat und aus dem Kerker fliehen konnte. Aber es gibt auch die traurige Gegengeschichte einer Protestantin, der Marie Durand. Und ich habe dir unten ein Bild von ihr reingegeben, das Manuskript, welches schon fast gruselig aussieht. Diese arme Frau war 38 Jahre in diesem Gefängnis, als Protestantin natürlich zu Zeiten des Ludwig des 14. eine verhasste Person, und kam dann mit 56 Jahren aus dem Gefängnis und hat doch tatsächlich noch bis zum 65. Lebensjahr in ihrer Heimatgemeinde ihrem Glauben nachkommen können. Aber schon tragisch, 38 Jahre in diesem Turm zu leben, kann man uns, glaube ich, gar nicht vorstellen.
Nein, man kann sich viele Sachen nicht vorstellen, aber das ist sicherlich eine sehr, sehr ein grausames Schicksal, und man wundert sich ja überhaupt, dass sie das so lange durchgehalten hat. Und der andere, war das dann die Vorlage vom Graf von Monte Cristo? Aber ich glaube, das war woanders, gell?
Ich glaube, Graf von Monte Cristo war tatsächlich woanders, aber wer weiß, vielleicht war es eine Vorlage. Und da du den Turm ja schon gesehen hast, glaube ich, kannst du einschätzen, wie schwierig das sein muss, dort überhaupt flüchten zu können.
Ja, Thomas, danke schon mal für die Vorabinformation. Jetzt wird mich aber dann doch langsam interessieren, was das Ganze mit den Habsburgern zu tun hat.
Markus, sehr gerne. Und wir sind heute wieder mal bei Karl V. Und hast du überhaupt eine Vorstellung, wie oft wir über Karl V. schon miteinander gesprochen haben?
Also ich kann das nicht genau sagen, aber sicherlich etliche Male, weil Karl V. natürlich, ich will mal sagen, der Fels in der Brandung ist. Ja, da läuft vieles auf Karl V. hin in der Habsburger Historie und auch vieles von ihm weg. Und deswegen wird er uns immer wieder begegnen. Wir werden mal am Ende, glaube ich, mal eine Rangliste machen, wer am meisten erwähnt wurde. Und ich würde sagen, Karl V. und Sissi sind im Moment ganz oben, oder?
Die sind sehr weit oben, und Ich erinnere mich wirklich sehr gut, weil es war meine allererste Folge gegenüber Karl den V., der da in Regensburg gut geschlafen hat. Und dann ging das natürlich mit weiteren Folgen, die wir in den Shownotes dann nochmal kurz verlinken, weiter, wer sich näher mit Karl dem V. beschäftigen will. Und natürlich kann er sich heute auch nochmal in das Thema hineindenken, denn Karl der V., und das ist der Inhalt unserer Story heute, war tief in Feindesland. Wir beide wissen, dass die Franzosen und die Habsburger, ja, glaube ich, kann man als Erzfeinde titulieren, sich ihr Leben lang bekämpft haben teilweise. Und so war es auch bei Karl dem V., der an diesem Ort einen Friedensvertrag mal verhandeln durfte mit unserem zweiten Protagonisten, nämlich dem Franz dem I., König von Frankreich, den wir heute kennenlernen werden. Und dessen Geschichte, dessen gemeinsame Geschichte, Karl der V. und Franz der I., natürlich sehr, sehr spannend ist.
Also zwei Kontrahenten, die sich da treffen. Ja, der eine im Grunde genommen der mächtigste Herrscher vielleicht sogar der Welt, gell? Karl der V., in dessen Reich die Sonne nicht unterging. Das ist das, was man sich als Geschichtsleihe vielleicht immer wieder als erstes merken kann.
Und das wird auch zu unserem Top-Zitat unserer Podcast-Reihe, weil ich glaube, das kann man sehr oft bemühen. Richtig. Und das ist natürlich auch immer wieder spannend, ja.
Und es ist ein Gegenspieler, der Franz, der I. Und ironischerweise, du hast es eben schon gesagt, ich glaube, die Feindschaft zwischen Habsburg und Frankreich und später dann natürlich Deutschem Reich und Frankreich, das ist ja wirklich nicht umsonst, sagt man, die Erbfeindschaft schlechthin. Die Franzosen haben auch mit den Engländern jahrhundertelang Krieg geführt, aber irgendwann hat es dann nachgelassen. Und bei diesen beiden Völkern gab es eigentlich kein Ende. Und ironischerweise mussten sie aber trotzdem immer wieder oft verheiratet werden, weil die Franzosen ja, die Bourbonen, auch erzkatholisch waren wie die Habsburger. Und so viel Auswahl gab es irgendwann dann nicht mehr in Europa, ja, um die Töchter loszubekommen, in Anführungsstrichen.
Ja. Und Markus, bevor wir jetzt die Steffi einen kurzen Überblick geben lassen, ihr habt ja auch hier zwei Bilder reingetan. Würdest du auf Anhieb erkennen, wessen Hakennase zu wem gehört?
Gut, der Franz, der I., war mir jetzt nicht geläufig, wie er aussah, denn Karl, der V., dadurch, dass wir ihn schon oft gesehen haben, hätte ich jetzt erkannt. Ja, und du hast uns hier ein Bild mitgebracht, wo er noch in sehr jungen Jahren abgebildet ist. Also später sah er dann deutlich gezeichneter aus. Ja, er hat die Hakennase und die Habsburger Unterlippe und das vorgezogene Kinn, was durch ein Kinnbart auch noch verstärkt wird. Ja. Gell? Ja. Würde man heute, glaube ich, auch nicht so machen, oder?
Nee, es war unvorteilhaft für ihn. Und der Franz der I. sieht natürlich auch seiner Zeit entsprechend ein bisschen spooky aus.
Hast du jetzt gesagt.
Hm? Und damit lassen wir die Steffi ja mal ein bisschen was zu den beiden Herren uns berichten.
Franz der I. war ab 1515 König von Frankreich. Er stammte aus dem Hause Valois-Angoulême und regierte parallel zu Karl dem V. bis zu seinem Tod im Jahre 1547. Karl der V. wurde 1520 zum römisch-deutschen Kaiser gewählt und blieb dieser bis zu seiner Abdankung im Jahre 1555. Zwei Herrscher, die zur gleichen Zeit über Jahrzehnte regierten und sich bekämpften. Franz der I. kam durch einen Wimpernschlag der Geschichte bereits mit 4 Jahren in die Position der Thronfolge. Im April 1498 starb der junge König Karl der VIII. Beim Ballspiel an einer Kopfverletzung. So lautete die offizielle Geschichte. Tatsächlich stieß er sich den Kopf auf dem Weg zu einem Tennisspiel so stark an einem Türrahmen, dass er an den Folgen dieser Verletzung starb. Kein heldenhafter Tod. Mit 21 Jahren wurde Franz der I. dann zum König der Franzosen, da auch Ludwig der XII. Zu dieser Zeit in Amt und Würden keinen Thronfolger bekam. So geschah es, dass Franz der I. aus einer Nebenlinie durch eine Ansammlung von Zufällen zum König wurde. Heute wäre dies mit Harry als König von England vergleichbar. Und auch Karl der V. wurde nicht ohne weiteres zum römisch-deutschen Kaiser gewählt. Damals gab es einen weiteren Bewerber. Es war Franz I. Für Franz votierte der Papst und auch die Kurfürsten sollten mit Geld zu seiner Wahl überzeugt werden. Für Karl machte sich dessen Großvater Maximilian stark und auch er wollte die Kurfürsten mit Geld überzeugen. Zu Hilfe kamen ihm die berühmten Bankiersfamilien Fugger und Welser. Der Wahlausgang ist bekannt und dürfte für Franz I. ein Tiefschlag gewesen sein. Daraus entstand nicht nur die Demütigung, sondern auch ein machtpolitisches Gefüge, welches die beiden immer wieder auf die Schlachtfelder Europas trieb, vor allem aber nach Italien. Die Sticheleien von Franz begannen schon mit der Krönung Karls V. zum Kaiser. Franz I. nutzte seine Nähe zum Papst und forderte territoriale Eingeständnisse von Karl V., um in Rom die Krone aufgesetzt zu bekommen. Ein erster kleiner Erfolg für Franz, der dadurch die französischen Besitztümer in Italien und das Recht auf die Krone von Neapel-Sizilien sicherte. Karl V. ließ sich diese Erpressung nicht lange gefallen und eroberte Mailand im Jahr nach seiner Krönung 1521. Der erste Krieg zwischen den beiden war entbrannt und am Ende verlor Franz I. die Schlachten, den Krieg und kam sogar noch in Gefangenschaft. Frankreich versank in unruhige Zeiten, der König war gefangen und das Volk verlor das Vertrauen. Franz kam 1526 frei, musste jedoch seine beiden ältesten Söhne als Pfand abgeben. Dieser Konflikt zwischen den beiden Kontrahenten sollte nie enden. Wechselseitige Ehrvorwürfe und Duellforderungen schränkten das Terrain einer Verständigung ein. Eine Randnotiz hierzu ist der Damenfrieden von 1529, welchen die Regentin der Niederlande, Margarete von Habsburg, und Luise von Savoyen aus Frankreich erzielten, stellvertretend für die männlichen Streithähne. Nach vielen weiteren Scharmützeln zwischen den beiden kam es 1538 zum Treffen in Aiguemort. Die Begegnung zwischen Franz und Karl soll, laut zeitgenössischen Beobachtern, sehr freundlich und vertrauensvoll gewesen sein. Es keimte Hoffnung auf, die jedoch nur kurz weilte. Franz I. konnte bis zu seinem Tod am 31. März 1547 keinen Erfolg verbuchen. Er starb in der Gewissheit, seinen Erzfeind jahrzehntelang erfolglos bekämpft zu haben.
Thomas, ich glaube, das ist so eine richtige Männerfeindschaft, kann man sagen, die sich da auftut, oder?
Also wenn man eine Fallstudie für Männerfeindschaft aufmachen wollte, wäre die prädestiniert dafür. Und unser heutiger Ort ist einer der wenigen Orte, wo die sich wahrscheinlich die Hand gereicht haben und auch vielleicht mal sich angelächelt haben.
Vielleicht. Also so zwei Alpha-Tiere, die eigentlich immer dasselbe wollten. Angefangen damit mit dem Kaisertitel, den sie beide für sich beansprucht haben. Und dann hat sich ja, wie wir wissen, Karl durchgesetzt, wahrscheinlich wieder so, dass er einfach mehr Geld zur Verfügung hatte, um die Kurfürsten, die ja gewählt haben, zu bestechen. Und dann ist es ja eine, sage ich jetzt mal, Abfolge von militärischen Konfrontationen. Aber im Endeffekt, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die beiden Männer sich ja dann durchaus auch verstanden, in dem Sinne, dass sie miteinander reden konnten. Und das soll ja ganz nett gewesen sein, da in Aiguemort, oder?
Es soll ganz nett gewesen sein und es war vielleicht ein kurzer Moment in der Geschichte, wo vielleicht was möglich gewesen wäre. Wir sprechen ja auch in der heutigen Zeit oft davon, solange Kriegsparteien miteinander sprechen, gibt es Chancen, Lösungen zu finden. Diese Chance hat man damals kurzfristig aufgemacht, aber wie gesagt, wir haben es gerade gesagt, diese Feindschaft ist existent bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja.
Und dieser Ort, der liegt ja sozusagen geografisch in der Mitte und das macht es vielleicht auch ein bisschen noch mal verständlicher, was für die Franzosen das bedeutet hat als die Spanier. beziehungsweise die Habsburger mit ihrer spanischen Linie ja dann die Franzosen mehr oder weniger
eingekesselt
haben. Da war also dann Spanien im Westen, im Südwesten und das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, zu dem ja auch das Burgund gehört hat und die ganzen, die sogenannten spanischen Niederlande, also alles von Brügge, Nordsee runter. Und dann kann man schon, muss man sagen, auch verstehen, warum die Franzosen sich versucht haben, immer wieder durch Kriege aus dieser Klammer zu befreien, was dann aber erst sehr, sehr spät, also über 200 Jahre später dann gelungen ist letztendlich.
Und du hast es gerade vorher angesprochen, der Karl V. musste natürlich über viel finanzielle Mittel verfügen, um diese Konflikte, weil jeder Krieg, jede Schlacht, die dort geführt wurde, hat ein Wahnsinnsgeld gekostet. Und er hatte natürlich auch einen Glücksmoment mit Christoph Kolumbus, der mit seiner Entdeckung natürlich ein, sage ich mal, endloses Quell an Silber aufgemacht hat, welches natürlich auch dazu beigetragen hat, dass nicht nur Kriege geführt werden konnten, sondern auch schöne Gebäude erschaffen werden konnten. Also das darf man nie vergessen, dass das der Grundstein für seinen wirtschaftlichen Erfolg war und Karl V. Sicherlich jetzt nicht aus wirtschaftlicher Sicht so weit kam, sondern er hatte einfach dieses endlose Quell an Silber. Und ich weiß gar nicht, ob du das noch auf dem Schirm hast, Karl V. hatte in Südamerika Expeditionen losgetreten, die ganze Reiche zerstört haben. Also so Menschen wie Hernán Cortés sind unter seiner Fahne im Endeffekt unterwegs gewesen und haben ja für alles, was sie dort erbeutet haben, immerhin einen Anteil bekommen von knapp 20-30%. Das muss man sich echt auch mal bewusst machen. Und damit hat Karl V. einfach auch mal das Aztekenreich, die Inkas und weitere Völker einfach beseitigt. Er war im Endeffekt Anfang und Ende dieser Expeditionen.
Ja, und das war vielleicht dann auch der Grund, warum, so verstehe ich das ja, auf dem Schlachtfeld letztendlich die Franzosen unterm Strich dann doch den Kürzeren gezogen haben, kann man das schon so sagen.
Würde ich absolut so bestätigen und bejahen. Und das für mich Interessante ist, dass dieses Jahrhundert, welches ja so hervorragend für ihn begonnen hat, 1492, Kolumbus, dann wird die schöne Linie gezogen, über die wir auch schon mal gesprochen haben, dann wird ausgebeutet über ein halbes Jahrhundert. Und naja, Markus, wie endet das Jahrhundert? Das endet eigentlich für Spanien und auch für Habsburg, zumindest auf einer Ebene, mit einer grandiosen Niederlage bei einer Seeschlacht mit den Engländern. Da wird dort die spanische Armada im Endeffekt zerstört. 1588 war das, und damit verliert Spanien ab dem Zeitpunkt die Hoheit übers Meer und damit auch immer mehr ihre Kolonien, die natürlich für viel Reichtum gesorgt haben.
Richtig, und ich denke, wir werden dort diesen Ort, der Untergang der Armada, den werden wir sicherlich auch nochmal genauer uns anschauen in unserer Podcast-Serie. Ich wollte nur eine Anmerkung machen, dass die Franzosen hatten ja einen mächtigen Verbündeten, nämlich den Papst. Ja. Das, Steffi hat es kurz erwähnt, und dass der Papst hat also nicht nur mit Geld unterstützt, sondern hat auch Truppen ausheben lassen, und das hat Karl ihm nie verziehen, und er hat sich auch an der Stadt Rom und an dem Papst in dem berühmten Sacco di Roma gerecht. Auch das werden wir sicherlich nochmal durchleuchten, aber schon mal vorab, da zeigt sich eine Seite von Karl dem V., der eigentlich immer so ein bisschen gutmütig oder trottelig so daherkommt, also so empfinde ich das zumindest immer.
Also das Bild sieht so aus, gell?
Aber dort hat er also bewusst eine Plünderung erlaubt und auch nicht unterbunden. Und dieses Ereignis, dieser Tag, wo Rom geplündert und sozusagen den Freischärlern wirklich zum Fraß vorgeworfen wurde, der ist sehr, sehr lange in Rom in Erinnerung geblieben. Und das werden wir sicherlich, wie gesagt, auch noch mal näher betrachten. Gehört alles indirekt zu diesem Konflikt dazu, zwischen diesen beiden Männern und zwischen Frankreich und Habsburg. Und ja.
Und Markus, vielleicht noch eine kurze Ergänzung, weil du das gerade sehr schön auf den Punkt bringst. Es war natürlich eine Ehrverletzung für Karl V., weil er durfte seine Kaiserkrönung nicht in Rom erleben, sondern er musste diese in Bologna entgegennehmen. Und das lag einfach daran, dass Franz I. ihm damals den Zugang nach Rom verwehrt hat. Also diese Kränkung ist sehr, sehr tief bei ihm und deshalb musste Rom bluten irgendwann.
Ja, Thomas, gibt es zu dem Ort Egmont von dir noch was zu sagen, außer dass es eine schöne mittelalterliche Stadt ist, wo wir dann vielleicht in irgendeinem Café sitzen, wo schon mal Karl V. mit Franz I. gezecht hat?
Also Markus, da du den Ort schon zweimal besucht hast, müsste ich die Frage eigentlich eher an dich stellen. Aber ich würde vielleicht mal nochmal eine Gegenfrage stellen. Würdest du den Ort heute mit den Erkenntnissen, die wir jetzt miteinander diskutiert haben, mit einem anderen Auge anschauen?
Also mit Sicherheit ist für mich das immer sehr spannend und interessant, wenn ich irgendwo erfahre, dass sich dort an einem bestimmten Ort schon die wichtigsten Männer der damaligen Welt getroffen haben, um ja Friedensverhandlungen zu führen. Das ist, ich weiß nicht, ob du mal in Reykjavik warst, wo dieses berühmte Haus ist, wo sich damals Gorbatschow und Reagan getroffen haben, um erste Abrüstungsverhandlungen zu machen. Das ist auch so ein Ort, der vielleicht in 200 Jahren mal oder 300 Jahren mal so eine Bedeutung hat. Ich finde es immer, ohne dass ich jetzt das direkt vergleichen will, einfach für mich immer faszinierend, an einem Ort zu sein, wo Weltgeschichte passiert ist. Auch wenn das jetzt sicherlich nicht entscheidend war für die weitere Entwicklung beider Reiche. Aber zumindest ist es eine Tatsache, wo ich, und ich werde sicherlich noch mal nach Egmont kommen, weil es liegt am Rande der Provence und es ist eine Reise immer wert. Und dann werde ich dort auf die Suche gehen. Vielleicht findet man ja noch was.
Also da können wir uns vielleicht dort unten treffen, wenn wir in Südfrankreich Urlaub machen und das Kaffee suchen, in dem die beiden Herren Cappuccino getrunken haben und sich einmal im Leben angelächelt haben. Mal schauen, ob wir dieses Kaffee finden. Markus, ich hätte noch ein paar Randgeschichten zu dem heutigen Thema. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass Karl V. der einzigste regierende Habsburger Kaiser war, der jemals diesen Ärmelkanal Richtung England überquert hat. Und auch das hatte wieder mit Franz I. und seinem Konflikt zu tun, weil er war versucht, Heinrich den VIII., auch eine nicht ganz unspektakuläre Persönlichkeit, um die Jahre 1520 und 1522 für eine Allianz gegen Frankreich zu gewinnen. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Dann habe ich noch eine Geschichte zur Fahne, hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Die spanische Fahne beinhaltet noch heute zwei Symbole der Macht, die auf Karl V. zurückgehen, weil diese wurden ab seiner Zeit in die Fahne integriert, nämlich zwei Herkulessäulen. Einfach mal im Internet die Fahne Spaniens angucken und ein bisschen an Karl V. denken. Und dann hätte ich noch was aus der Wirtschaftswelt. Weißt du, was ein nachdatierter Scheck ist?
Nein, keine
Als
Ahnung.
Alter Wirtschaftsprofi von uns beiden. Also ein nachdatierter Scheck wäre, wenn ich, Thomas, von dir als Kurfürst eine Stimme haben wollte, damit ich König, dann Kaiser werde. Dann würde ich dir einen Scheck übergeben im Wert von 1 Million Euro. Den kannst du aber nur einlösen, wenn ich dann tatsächlich König werde. Ist doch eine coole Idee,
ja,
oder?
Also ich würde es mal einfach Bestechung nennen, dann muss es nicht so kompliziert ausdrücken, Thomas, mit nachdatierten Schecks.
Also,
aber man lernt ja nie aus.
Also in Zukunft werde ich das nachdatierten Scheck nennen, weil da kommt nicht jeder sofort auf die Idee, dass das Bestechung wäre. Aber auch das haben wir ja schon öfters diskutiert und besprochen. Damals konnte man nur König werden, wenn man einen Haufen Geld hatte. Ich glaube, heute ist es in vielen Ländern auch nicht anders. Wir sehen das ja auch an den Wahlkämpfen in den USA. Ich glaube, da kannst du nur Präsident werden, wenn du richtig, richtig viel Geld investierst in deine Wahlkampfkampagne.
Da fragen wir doch mal nach, ob der Begriff nachdatierter Scheck in den USA eine Rolle spielt.
Ich könnte es mir vorstellen. Ja, Markus, wir kommen zum Ende der heutigen Folge. Eine Folge, die, glaube ich, sehr typisch ist für das, was wir miteinander besprechen. Ein Ort und verbunden mit in dem Fall zwei Protagonisten, die sich ihr Leben lang bekämpft haben. Und Karl der V. wird sicherlich nochmal in Erscheinung treten. Du hast heute schon ein paar Links hergestellt zu Rom, zu den Kämpfen in Italien. Und ich freue mich, stell mir bloß die Frage, wer darf denn die Rom-Geschichte erzählen, du oder ich?
Das losen wir dann aus. Ne? Wir haben so viele Themen, Thomas, da werden wir uns nicht streiten drum.
Und damit enden wir mit der heutigen Folge und ich freue mich auf unser nächstes Treffen und auf deine Geschichte und deine Reise mit einem oder einer Habsburgerin.
Ja, Thomas, vielen Dank für die aufschlussreiche Folge und die sicherlich einigen im kommenden Sommer, wenn sie in der Provence sind, beziehungsweise in der Camargue, also von der Küste sind es 10 Kilometer, dann in das Städtchen fahren als leider einer von Tausenden am Tag, aber davon sollte man sich eben nicht abhalten lassen. Und in dem Moment, wo man in diese Stadt einläuft oder einfährt, dann kann man Geschichte atmen und kann sich unsere Folge dabei anhören und den Turm de Constance besuchen und die Stadtmauer und ja, mit dem Augenzwinkern die kleine Kneipe, wo sich Karl der V. und Franz der I. getroffen haben. Vielen Dank, Thomas, und bis zum nächsten Mal bei Habsburg to go.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Eine Produktion der Sounds GbR. Krug und Hecking. Bearbeitung und Musik Tim Hecking.